In dieser Folge erfährst du, wie künstliche Intelligenz unsere Welt retten kann, warum wir KI dafür gar nicht brauchen und natürlich noch vieles mehr. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und für die heutige Folge habe ich mit der wunderbaren Theresa Hannig gesprochen. Sie ist Autorin und teilt die optimistische Grundeinstellung dieses Podcasts und das, obwohl sie sich für ihren letzten Roman Parts per Million, Gewalt ist eine Option, sehr intensiv mit eher hoffnungslosen Themen befasst hat. Es geht da nämlich um den Klimaaktivismus. Wie sie das macht, trotzdem ihren Optimismus zu behalten und was so die Grundlage dessen ist, über was sie in ihren Büchern schreibt, das erfährst du in diesem Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch, liebe Theresa Hannig. Es ist mir eine riesengroße Freude und Ehre, dass du heute da bist.
Oh, danke, ich freue mich auch.
Ja, bevor ich ein bisschen mehr drüber sag, wer du bist und warum ich dich eingeladen habe, bekommst du ganz überraschend, ich habe es vorher nicht verraten, die Grüner geht immer Einstiegsfrage.
Oh, okay.
Und die lautet: Hast du eine Lieblingspflanze? Wenn ja, welche? Und wie trägt diese Pflanze aus deiner Sicht dazu bei, die Welt ein bisschen besser zu machen?
Da hast du mich jetzt echt erwischt. Es ist nämlich so, ich habe nicht den grünen Daumen. Alle Pflanzen, die ich je in meinem Leben versucht habe anzupflanzen, sind alle leider den Weg alles Fleischlichen gegangen. Wir haben hier einige Kakteen, die mein Mann liebevoll betreut. Ich halte da lieber die Finger davon. Weg. Eine Pflanze. Um Gottes Willen. Was ist meine Lieblingspflanze? Ja, vielleicht. Vielleicht ist das eine sehr bayerische Antwort. Was ich sehr gern mag, sind rote Kastanien. Die gibt's nämlich nicht so häufig. Also die sind, habe ich mir sagen lassen, sogar vom Aussterben bedroht. Sind aber besonders schön, wenn man im Biergarten sitzt. Weißen Kastanien sowieso, aber die roten, finde ich, sind besonders schön, wenn die gerade in der Blüte stehen, sitzt im Biergarten, ratscht mit Freunden. Ich sage, das ist meine Lieblingspflanze.
Und die Welt machen sie warum besser?
Weil sie dazu führen, dass die Leute miteinander wieder ins Gespräch kommen. Sich wohlfühlen, positive Vibes, Kommunikation und man gerne Zeit mit ihnen verbringt und es wertschätzt, wenn sie da sind. Weil viele der anderen Pflanzen werden ja so als Hintergrundrauschen wahrgenommen und da achtet man gar nicht drauf.
Ja, wunderbar. Ich danke dir. Ja, dann sage ich jetzt mal ein bisschen was dazu, wie ich auf dich gekommen bin und warum ich es für schlau gehalten habe, dich einzuladen. Ich habe immer mal wieder so eine Phase, wo ich total auf Science-Fiction-Romane stehe und mir die durchlese. Und eines deiner Bücher, du bist Autorin, war das erste, das mir begegnet hat, ist, dass ohne ein gruseliges Gefühl am Schluss auskommt. Und das hat mich total beeindruckt, weil es eben sehr mit dem übereinstimmt, wie ich die Zukunft fühle sozusagen. Also ich bin zutiefst überzeugt, dass es irgendwie gut werden wird und ich kann mir vorstellen, dass KI da eine riesengroße Rolle spielen wird und genau darum geht's in diesem Buch, das ich da gelesen habe, Pantopia von dir. Und deswegen habe ich dich eingeladen und du hast zugesagt, das freut mich total. Und jetzt kommt auch, also zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts, nächste Woche dein neues Buch raus. Wenn ich den Podcast ausstrahle, ist es schon auf dem Markt, wird natürlich alles verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und das durfte ich dann auch noch lesen vorab. Und das ist nicht ganz so hoffnungsvoll, sondern ziemlich schwere Kost. Und dann hat mich gerade besonders eben fasziniert, dieses Gegenüberstellen von einerseits dieser Hoffnungslosigkeit, die sich ja an vielen Stellen durchaus breit machen kann heutzutage, und eben dieser hoffnungsvollen Sichtweise in Pantopia. Also ich habe, nachdem ich dann das neue Buch Parts per Million gelesen hatte, wo es um Klimaaktivismus geht, habe ich dann gleich nochmal Pantopia gelesen, damit es mir wieder besser ging. Und ja, das finde ich total faszinierend. Und dann habe ich mich noch mehr gefreut, dass ich dich eingeladen habe und heute mit dir sprechen kann, um eben ein bisschen auf diesem Grat sozusagen zu wandern zwischen dem, was uns oft die Realität in Anführungszeichen zeigt und dem, was wir uns für die Zukunft vorstellen können. Genau, also das sind meine einführenden Worte und jetzt würde ich mich total freuen, wenn du noch ein bisschen was dazu sagst, was wir noch von dir wissen dürfen oder was wichtig ist, über dich zu wissen, damit wir besser verstehen, was du uns heute so sagen wirst.
Okay, Also ich freue mich schon mal erstmal sehr, dass du Pantopia danach nochmal gelesen hast. Ich glaube, das ist eine sehr gute Methode, damit fertig zu werden. Ich wünschte, ich könnte es auch nochmal lesen, aber ich weiß ja immer schon, wie es weitergeht. Aber egal, jetzt fange ich erstmal an. Ich bin Theresa Hannig, ich bin Autorin für gesellschaftskritische Science Fiction, schreibe hauptsächlich Science Fiction, aber auch andere Sache. Habe eine Kolumne in der Taz, wo es immer auch um die Zukunft geht, möglichst positiv. Schreibe aber auch noch so anderen Kram. Bin ehrenamtlich als Stadträtin tätig, hier für die Grünen in Fürstenfeldbruck. Und versuche mit meinen Büchern und mit meiner Politik und meinem Aktivismus eigentlich irgendwie immer die Welt ein Stückchen besser zu machen. Hab da einen, würde ich mal sagen, vielleicht sehr idealistischen Anspruch auch an Literatur. Also ich finde, Literatur muss, darf, soll engagiert sein. Nur Literatur lar, pur lar, ist jetzt nicht so meins. Sondern ich möchte eigentlich immer, ich möchte immer was erreichen, ich möchte was bewegen mit der Literatur. Deshalb finde ich es auch sehr cool, jetzt hier im Podcast zu sein, weil da sind wir, glaube ich, so auf der gleichen Wellenlänge. Es freut mich sehr. Genau, und jetzt kommt eben Parts per Million raus, was tatsächlich so ein bisschen düsterer und härter ist. Aber ich kann schon mal so viel verraten, dass das nächste Projekt, fürs nächste Buch habe ich mir auch wieder vorgenommen, ein bisschen was Leichteres zu schreiben. Leichter jetzt nicht vom Thema her, sondern vom Feeling, dass man das lesen kann und sagen kann, ja, genau so kann es gut funktionieren. Ich sage immer ganz lapidar, es geht um Kommunalpolitik und Steuern, wo alle mal sagen, oh Gott, wie kann das denn sein? Aber eigentlich geht es eben darum, wie man auf, jetzt habe ich die Welt gerettet mit Pantopia, jetzt habe ich alles kaputt gemacht mit Parts per Million. Das neue Buch, also ich habe noch keinen Strich geschrieben, aber das lebt so in meinem Innern, dieses neue Buch, ist quasi so, wie man wirklich vor Ort mit welchen Mitteln und auf welche Wege man gemeinsam bessere Projekte voranbringen kann und wie man quasi auf einer kleinen Ebene eine kleine Utopie erschaffen kann und was dafür notwendig ist und wie natürlich da untereinander Kabeleien funktionieren, nicht funktionieren, wie die Leute sich bekämpfen, aber irgendwie am Ende doch zusammenarbeiten. Also sowas interessiert mich, da habe ich Bock drauf und das ist so das, was mich in Zukunft beschäftigen wird.
Ja, jetzt habe ich echt schon Gänsehaut, weil dieser Begriff, den du verwendet hast, eine kleine Utopie oder eine Utopie im Kleinen, das finde ich total, das holt mich irgendwie echt total ab, weil wenn man Pantopia so liest, das ist zwar eben das Feeling ist einfach grandios, weil es macht, sich vorstellen zu können, dass es wirklich funktionieren könnte, also dass wir wirklich irgendwie noch eine Chance haben. Gleichzeitig ist natürlich schon immer so der Gedanke da, naja, es ist halt einfach Science Fiction und ob das wirklich irgendwie funktionieren wird, das ist sehr fraglich. Und da bin ich total gespannt auf dieses neue Buch. Beeil dich mal bitte ein bisschen damit, das zu schreiben.
Ja, also wenn wir mal realistisch sind, das Ganze dauert immer 2 Jahre. Also 2026 hoffentlich kommt dann bald das neue Buch. Aber jetzt gucken wir erstmal. Schauen wir erstmal. Ja. Vielleicht lasse ich mir diesmal auch mehr Zeit. Ich muss mal ein bisschen runterfahren. Es war alles ein bisschen viel die letzten Jahre.
Du hast in der Danksagung, glaube ich, zu Pantopia irgendwo geschrieben, dass du schon immer das irgendwie so in dir hattest, diesen Wunsch für eine bessere Welt. An welcher Stelle hast du das dann mit dem Schreiben verbunden oder die Idee gehabt, dass du durch dein Schreiben zu einer besseren Welt beitragen könntest?
Ah, ich hatte das immer schon. Eigentlich, das hat sofort angefangen mit den ersten Büchern, die ich geschrieben habe. Ich habe ja die erste Geschichte mit 11, glaube ich, mit 10, 11 habe ich die angefangen zu schreiben. Und das war gleich, also man kann es heutzutage kaum noch einen Blick reinwerfen in das Manuskript, ohne dass einem die Schamesröte ins Gesicht steigt. Da geht's halt immer, es geht immer um die Rettung der Welt, großartiges Heldentum, Heroismus, der Kampf gut gegen Böse. Also man merkt da schon sehr, von welchen Trickfilmserien und Star Wars und Herr der Ringe und weiß ich nicht, was alles sich da beeinflusst wurde. Also das war immer schon ein Thema, die ganz großen Kämpfe, das war eigentlich immer schon mein Ding. Und gleichzeitig hat mich tatsächlich sehr interessiert, wie Gesellschaft generell funktioniert, wie Machtstrukturen funktionieren, warum darf der bestimmen, warum der nicht, warum gibt es Ungerechtigkeiten in der Welt. Also die großen Fragen, die man so als Kind hat. Und die haben mich aber weiter beschäftigt und deshalb habe ich dann irgendwann Politikwissenschaft studiert, um das dann irgendwie herauszufinden, wie das alles funktioniert. Und dann findet man das heraus und studiert das alles und lernt 100 Theorien. Und trotzdem ist man am Ende nicht schlauer. Mhm. Also es würde jetzt bedeuten, ich hätte meinen Studienplan nicht verstanden. Aber ich meine, klar kann ich jetzt für was auch immer dir 1000 Theorien auspacken und irgendwelche Dinge erklären. Aber trotzdem schaue ich die Nachrichten an und denke mir, meine Güte, was sind wir als Menschheit irgendwie für Trottel offenbar? Wieso kriegen wir das nicht hin? Und deshalb, als ich in der Uni war, dachte ich mir, ich will auch irgendwann mal so eine große Politiktheorie schreiben. Ich will das mal machen, ich will das alles erklären irgendwie. Ich will das alles, damit man so ein Playbook hat, wonach man dann die Welt besser machen kann. Und als ich dann aber fertig war mit dem Studium, hatte ich so keinen Bock mehr auf die Akademiker. Dachte, ich will jetzt arbeiten gehen, ich will das nicht mehr, ich habe auch dem nichts beizutragen. Es sind viel mehr schlauere Menschen als ich hier. Was soll ich jetzt hier irgendwie noch einen hundertsten Beitrag leisten? Da hatte ich keinen Bock. Aber trotzdem haben diese Ideen, die ich im Studium eingesammelt hatte, haben ja trotzdem weiter gewirkt. Also in Optimierer ist ja die Politeia von Platon verarbeitet. Das war mir ganz wichtig, darüber zu sprechen. Und es gab noch so ein paar andere Theoretiker, Wirtschaftswissenschaftler, deren Ideen ich super fand und mich immer gefragt habe, warum setzt das eigentlich keiner um? Und so ist dann irgendwann über die Zeit, als ich mich an allen möglichen anderen Sachen erstmal abgearbeitet habe, wurde dann so geistig, sage ich mal, der Platz frei für diese Leuchttürme an guten Ideen, die ich dann alle zusammengewurstelt habe und eben in Pantopia zu so einem Gesamtsystem gepackt habe. Also quasi wie du mit Geldpolitik und mit Basisdemokratie und mit Diskurstheorie dieses Staatengebilde zum Funktionieren bringen kannst, dass so alle Teile ineinander greifen. Und auch wenn ich es nicht geschafft habe, auf einem politiktheoretischen, auf einem wissenschaftlichen Level diese große Theorie zu schreiben, habe ich mir gedacht, dann packe ich es halt in den Roman und dann ist es auch ein bisschen unterhaltsam und dann lesen es auch die Leute. Mhm. Und ich bin auch total happy damit. Aber ja, die Leute fragen mich halt, wann schreibst du deine nächste große Utopie? Und dann sage ich, ja, nee, das ist meine Utopie. Das ist mein Beitrag zum Thema. Also es ist nicht so, dass ich jetzt noch eine Kiste habe mit tausend anderen guten Ideen, sondern ich habe gesagt, da habe ich jetzt alles reingepackt, was jetzt also weltweite Utopie betrifft. Vielleicht kommt dann in 10 Jahren nochmal was, aber das ist quasi mein Ding und jetzt kommen wieder die nächsten Themen.
Mhm. Ja, und es ist dadurch wahrscheinlich auch so schlüssig. Also ich bin zwar politisch überhaupt gar nicht, bin da glaube ich genau das Gegenteil von dir, überhaupt gar nicht gebildet. Es interessiert mich auch nicht die Bohne, noch nie und wird wahrscheinlich auch nie, schaue auch keine Nachrichten und so. Und dennoch bin ich schon teilweise so ein Kopfmensch. Ich will immer, dass alles irgendwie schlüssig ist. Und so ging es mir bei Pantopia eben. Ich habe wirklich teilweise sogar drüber nachgedacht und habe ich es auch lesen lassen und habe sie gefragt, ist dir irgendwas aufgefallen, wo irgendwie so ein Bruch drin ist, wo man sagt, das ist unlogisch, das kann nicht funktionieren und das ist tatsächlich nicht. Und wie gesagt, ich habe es jetzt noch ein zweites Mal gelesen, habe, glaube ich, manches noch viel besser verstanden und trotzdem ist mir da nichts aufgefallen, wo man jetzt so kategorisch sagen könnte, na, das ist einfach eine Fehlannahme, die da drin steckt, deswegen kann es nicht funktionieren. Also es könnte es funktionieren.
Ja, das freut mich total. Ich bin auch der Überzeugung, dass es funktionieren könnte. Das war mir eben wichtig, nicht irgendwie was herbeizuzaubern und zu sagen, jetzt haben sich alle lieb und deshalb funktioniert das System. Weil mich das immer gestört hat an irgendwelchen Annahmen. Ja, eigentlich musst du ja nur die Menschen ändern. Denke ich mir, dann brauche ich keine Utopie. Wenn ich mir einen perfekten Menschen überlege, brauche ich kein einziges Gesetz mehr. Gesetze brauchst du ja nur, weil wir unperfekt sind und weil viele Leute halt sich falsch verhalten und man damit umgehen muss irgendwie. Und deshalb fand ich es cool, sich zu überlegen, wie du halt das nicht als Bug, sondern als Feature betrachten kannst. Okay, Menschen sind halt eigennützig, manche, nicht alle, manche sind gierig, manche streben nach Reichtum, manche sind auch einfach entspannt, wollen nicht so viel arbeiten, also wie man das alles unter einen Hut bringen kann, ohne jetzt irgendjemanden in was reinzupressen. Und dann erschien mir einfach dieser, wie ich es nenne, perfekte Kapitalismus, einfach die wirklich tatsächliche Bepreisung aller Dinge in dieser Welt so sinnfällig, weil dieses System einfach so gut funktioniert, wenn man es dann richtig anwendet. Natürlich gibt es einen Bug als starke KI, die da vorherrscht, könnte man sagen, ja, das ist doch dein Deus Ex Machina. Aber ich sage immer, ein Bug ist eigentlich nur ein Katalysator. Dieses ganze System würde auch ohne einen Bug funktionieren, wenn wir uns denn anständig organisieren könnten. Also ein Bug ist nur für die Story da, um das umzusetzen. Aber er ist keine notwendige Bedingung für Pantop.
Ja, wobei ich mir jetzt gerade nicht vorstellen könnte, wie es anders möglich sein könnte, die komplexe Welt, die wir uns jetzt nun mal im Moment geschaffen haben, anders zu organisieren als mit technologischen Hilfsmitteln in irgendeiner Form.
Nee, technologische Hilfsmittel auf jeden Fall. Also ein Bug war auch auf jeden Fall notwendig für den Verlauf der Story von Pantopia. Also um die Geschichte zu erzählen, wäre notwendig. Aber wenn man sich jetzt überlegen würde, wie könnten wir Pantopia wirklich umsetzen, müsste man dann sagen, shit, es klappt nicht, weil wir müssen erst auf die Ankunft einer starken KI warten. Ich sage, nee, brauchen wir nicht, weil alles, was ein Bug machen kann, könnten wir heute schon ohne ihn. Es wäre halt schwieriger, aber es wäre nicht unmöglich.
Jetzt könnte man sagen, über alles zu schreiben oder drüber zu reden, ist ja schön und gut, aber es bringt ja eigentlich nichts. Dass es was bringt, hast du an einer Stelle in Pantopia, finde ich, auch ziemlich gut beschrieben, und zwar an einer Stelle, wo einer der Erschaffer von dieser starken KI, von dem Einbug erklärt, wie die Menschen funktionieren. Das würde ich jetzt gerne mal auszugsweise vorlesen. Weil dann wird nämlich klar, was das damit zu tun hat mit dem Schreiben. Also Einbach, er sagt jetzt, also versteht die Menschheit noch nicht. Er hat schon ganz, ganz viel analysiert über die Welt und über die Menschen und versteht aber trotzdem irgendwie nicht, wie das Ganze so sein kann. Und dann erklärt ihm einer der Schaffer, der Henry, wie das funktioniert. Im menschlichen Zusammenleben gibt es keine absoluten Werte. Alles muss über Sprache verhandelt werden. Das ist eine Besonderheit der Menschen. Wir organisieren unsere Gesellschaft über Geschichten. Also das ist natürlich ein großer Satz. Wir organisieren unsere Gesellschaft über Geschichten. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführlicher erläutern, warum das so ist? Weil dann wird ja auch klar, warum es so wichtig ist, Bücher zu schreiben.
Wenn man sich überlegt, was uns Menschen von den Tieren unterscheidet, wird oft einiges bemüht an Werkzeugnutzung, über Sprache, über Schieß mich tot, was meines Wissens alles bisher schon wieder widerlegt worden ist. Das Einzige, was meines Wissens auch übrig geblieben ist, ist, dass wir die einzige Spezies ist, die sich selbst Dinge erzählt, die nicht existieren. Also wir wissen ja, dass selbst Wale kommunizieren, Elefanten kommunizieren, Krähen kommunizieren auf sehr detaillierte Art und Weise. Aber die reden halt über, wo gibt's was zu essen, wer ist da, ist die Familie in Ordnung, wo gibt's Beute. So. Aber wir als Menschen können uns über etwas unterhalten, was überhaupt nicht existiert. Wir können so eine intersubjektive Realität schaffen. Wir können uns jetzt über eine Fee unterhalten, die es noch nie gegeben hat und die es nie geben wird. Und trotzdem, indem wir darüber sprechen, erschaffen wir so eine intersubjektive Realität, so eine Welt, die es halt nicht gibt. Trotzdem reden wir drüber. Und der Punkt ist, jetzt ist die Fee natürlich ein sehr herausragendes Beispiel, aber wir unterhalten uns ständig über Dinge, die gar nicht so sind, wie sie sind. Wir unterhalten uns ständig in Form von Geschichten, also Geschichten wohlverstanden als Narrative, als Normen, als Moralvorstellungen, als Gesetze. Das wird alles in Pantopia als Geschichte runtergebrochen. Und zwar funktioniert es, ich bin da draufgekommen, kann ich relativ gut sagen, als ich eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari gelesen habe. Der hat da sehr viel drüber, der hat das angesprochen und das kam mir vor, ist mir so ein Licht aufgegangen. Das war so ein richtiger Satz. Er meinte einfach, wir sind als Menschen darauf ausgelegt, ungefähr in Gesellschaften von 150 Leuten maximal zu leben. So viel können wir persönlich wiedererkennen. Da können wir uns merken, wie so die gesellschaftlichen Zusammenhänge bestehen. Er nennt es Gossip, also wie wir über Klatsch übereinander erfahren, wer mit wem in Beziehung steht. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wenn wir größere Gesellschaften bilden, wie können wir die organisieren und wie können wir die dazu bringen, etwas zu tun? Und dann meinte er halt über Geschichten. Mhm. Und das coolste Beispiel fand ich, wenn du Leuten sagst, du und deine nächsten Söhne sollen jetzt über hunderte Jahre lang Steine schleppen, um ein Gebäude zu bauen, wo dann irgendein reicher Typ sitzt und tut, was er will. Dann werden alle sagen, sag mal, spinnst du? Warum soll ich denn das tun? Wenn du aber sagst, Gott will, dass du eine Kirche baust und wenn du das tust, kommst du ins Paradies. Tada, funktioniert das plötzlich. So, das meine ich mit Geschichten. Also wir spinnen um unsere Handlungen Geschichten, die unserem Handeln Sinn verleihen. Und das tun wir seit Anbeginn der Menschheit und das tun wir in ganz vielen verschiedenen Kategorien. Also, auf Ebene von Religionen funktioniert das, auf Ebene von Staaten funktioniert das. Wir erzählen uns, wer sind wir? Wir sind Deutschland, wir haben Schuld auf uns geladen, wir haben aber eine lange Geschichte. Wir sind das Land der Dichter und Denker, wir sind das Land der Ingenieure, wir haben viele Patente und so weiter, bla 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 bla. Wir erzählen uns das, als wäre es eine Story. Wir machen das, wenn wir in kleineren Entitäten sind, schon bei kleine Dörfer, ein Dorf gegen das andere, der eine Fußballverein gegen den anderen. Wer hier FC Bayern gegen 1860 München? Das eine ist der Verein der reichen Fuzzis, das andere sind die Revoluzzer. Das ist ein gerechter Kampf, die kämpfen gegeneinander. So. Also egal, was wir anschauen, egal, was passiert, wenn es um Identitäten geht und um das Aufeinandertreffen von verschiedenen Leuten, immer wird eine Geschichte dazu erzählt. Mhm. Und es geht noch weiter. Es geht auch weiter in einem kleineren Kontext, wenn sich zwei Menschen kennenlernen. Wir haben uns jetzt gerade kennengelernt. Du hast mir nicht gesagt, was deine Kleidergröße ist, was deine Blutgruppe ist und welche Allergien du hast. Das wären Fakten über dich, die eventuell ziemlich sinnvoll wären, wenn es nur ums Überleben ginge. Nee, du hast mir ein bisschen was von dir erzählt, was dir wichtig ist, was du gerne machst. Du hast mir einen Teil von deiner Lebensgeschichte erzählt. Wir erzählen uns diese Geschichten, um einander besser kennenzulernen, um Empathie zu entwickeln, um einen Zugang zueinander kriegen. Und, jetzt kommt der letzte Punkt, wir erzählen uns diese Lebensgeschichte auch selber. Wir erzählen uns ständig selber, was für Leute wir sind. Ich bin eine Autorin, ich habe Familie, ich bin Mutter und Ehefrau, ich habe studiert, ich habe dort und dort gearbeitet, ich bin Stadträtin, ich habe das und das erlebt. Das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Daseins. Der Aaron Antonowski nennt das einen Teil der sogenannten Salutogenese, also der der Gesundwerdung der menschlichen Psyche, dass wir eine stringente Lebensgeschichte haben, die wir uns selber erzählen. Und innerhalb dieser Lebensgeschichte gibt es eben gewisse Punkte, die wir erzählt bekommen haben, die wir inkorporieren. Da kommt auch dann ein ganz großer Teil des Feminismus rein, quasi was für eine Art von Frau verstehen wir uns? Was sind die Pflichten einer Frau? Was sind die Dinge, die ich tun muss? Wie wird das Teil meiner Identität? Oder wenn ich feststelle, oh, das sind ja alles nur Geschichten, die mir erzählt werden, dass eine Frau am Herd bleiben muss, wie gehe ich damit um und wie entwickle ich eine eigene neue Identität, um daran voranzuschreiten? So, das war jetzt alles ziemlich viel, aber in diesem Gesamtverständnis von, wir erzählen uns ständig Geschichten über unsere Identität als Einzelpersonen und Gruppen, erkennst du quasi plötzlich, dass alles, was wir an Moralvorstellungen oder Gesetzen oder Traditionen haben, irgendwelche Geschichten sind, die einfach nur so mächtig geworden sind, weil viele Leute sie immer wieder erzählt haben und die, würde man sie nicht kennen, teilweise recht absurd wären zu glauben und wir sie nur glauben, weil wir eben so lange ihnen die schon erzählt bekommen haben. Mhm. Siehe Verhältnis von Mann und Frau. Und jetzt kommt nochmal was anderes. Ein Buchtipp, den ich dir vorhin gegeben habe, Ursula K. Le Guin, Always Coming Home, da werden genau diese ganzen Geschichten aufgebrochen und immer andere Geschichten erzählt zu dem, was wir gewohnt sind. Und deshalb ist es super interessant, weil man sich da eine komplett neue Gesellschaft vorstellen kann.
Okay, also leuchtet mir total ein und mir fällt da zum Beispiel als Beispiel einer riesengroßen Geschichte, die wir uns weltweit erzählen, das Geld ein. Das ist ja auch im Prinzip nichts anderes als eine Geschichte der Wert, den wir Geld zuweisen. Jetzt überlege ich gerade, dein Bedürfnis, die Welt besser zu machen, dass du versuchst, auch durch die Bücher einfach da einen Einfluss zu nehmen, einen Beitrag zu leisten, das leuchtet mir bei Pantopia total ein, weil da nehmen wir an, es würden so viele Menschen dieses Buch lesen, in allen möglichen Sprachen übersetzt, dass eine kritische Masse, sind ja glaube ich 3,8% oder so, wurde irgendwie mal rausgefunden, daran glauben würde, dass es möglich ist, so eine Utopie zu schaffen, dann könnte es möglich werden, diese Utopie tatsächlich umzusetzen, weil einfach genug Menschen entsprechend handeln würden. Das leuchtet mir ein. Was ist dann praktisch der positive Beitrag eines Buches wie Parts per Million, wo du eher so ja, die Menschen die Augen öffnest, wie es wirklich um uns steht, von der Umweltaspekten her und vor allen Dingen, wie es auch um uns steht, innen drinnen, also zu was wir Menschen fähig sind, wenn wir uns hilflos fühlen.
Also ich würde nochmal ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, nochmal kurz zu Pantopia zurückgehen. Und zwar habe ich da zusammen mit einem KI-Startup eine Sache entwickelt, das heißt das begehbare Buch. In dem begehbaren Buch kann man quasi mit Hilfe von KI mit Buchcharakteren chatten, als wären es reale Personen. Und so haben wir eben eine Simulation von Einbug erstellt, was ganz witzig ist, weil Einbug ist ja eine KI. Wir haben mit einer KI eine Simulation einer anderen KI erstellt. Und du kannst mit Einbug chatten und quasi über Pantopia, ein bisschen gemein, weil manche Journalisten ihm schon gesagt haben, du bist nur eine Figur, dann wird er ein bisschen traurig. Aber man kann mit ihm so über Pantopia reden, über die philosophischen Hintergründe, über die wirtschaftlichen Hintergründe, über Literatur, über Bücher, die die Geschichte beeinflussen. Also wenn man da so ein bisschen sich nochmal austoben möchte in Pantopia, kann man das gerne tun. Es gab sogar ein paar Leute, die gefragt haben, wo denn das nächste Pantopia-Zentrum sei. Also da könnte der Eindruck entstehen, es sei wirklich schon so weit, aber leider ist es im Augenblick nur eine Simulation, aber es macht ziemlich Spaß und ist schön, mit Einbug zu chatten.
Ja, habe ich auch schon ausprobiert, kann ich total empfehlen und verlinke ich natürlich gerne.
Super. Okay, und jetzt zu leider nicht so schönen Themen, nämlich Parts per Million. Ja, die Sache ist die, ich habe Pantopia ja vor zweieinhalb Jahren kam das raus und seitdem hat sich ja leider die Welt nicht entsprechend Pantopia entwickelt. Also der Anspruch zu sagen, Literatur verändert die Welt, ist natürlich da und auf kleiner Ebene. Und wenn alle jetzt Pantopia lesen würden, wäre die Chance vielleicht ganz gut. Aber realistischerweise lesen nicht alle Pantopia. Und ich glaube, wir brauchen viele verschiedene Geschichten, die viele verschiedene Leute lesen, weil jeder anders tickt und andere eine andere Art zu denken hat. Und die einen möchten eine Utopie, die anderen brauchen eine Dystopie und der Dritte braucht irgendwie harte Fakten und liest nur wissenschaftliche Texte. Und für mich war es so ein bisschen auch Ernüchterung nach Pantopia eben, ja, die Realität macht halt, was sie will, egal was ich schreibe. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich eine andere Perspektive erzählen. Die Utopie habe ich jetzt erzählt, jetzt erzähle ich mal als nächstes, was denn passieren wird, wenn wir diese Utopie nicht umsetzen. Und zwar nicht erst in 10, 20 Jahren, sondern morgen. Also ganz, ganz aktuell. Und als ich angefangen habe zu recherchieren, ging es gerade los mit der letzten Generation. Die haben sich angefangen, auf die Straße zu kleben, haben ziemlich viel Gegenwind bekommen. Und ich erinnere mich noch, ich erwähne das auch im Nachwort, ich hatte da ein Treffen mit meinem Lektor Eigentlich sollte Pantopia zur Leipziger Buchmesse rauskommen. Leipziger Buchmesse ist ausgefallen wegen Corona. Es war alles so eine ziemlich komische Stimmung noch. Öffnen wir uns jetzt wieder, öffnen wir nicht? Ist die Pandemie vorbei? Ist sie nicht vorbei? Und dann saßen wir eben zusammen und haben so ein bisschen geredet, wie es weitergeht. Und wir hatten beide zu dem Zeitpunkt von Kim Stanley Robinson das Buch The Ministry for the Future gelesen. Und da gibt es eben eine Gruppe in diesem Roman, die heißt Children of Kali. Und die verübt ziemlich krasse Terroranschläge. Also sie schießen Passagierflugzeuge ab, was sofort zum Zusammenbruch des Passagierflugzeugverkehrs führt. Also krassen Effekt hat. In Anführungszeichen sehr erfolgreich ist. Und dann dachte ich mir, okay, oder wir dachten uns, wie könnte denn so eine Geschichte von so einer Terrorgruppe aussehen? Weil die Children of Kali werden nur am Rande erwähnt bei Kim Stanley Robinson. Und wie könnte man das denn auserzählen? Wie könnte das entstehen? Und so weiter. Und dann hat mich diese Idee einfach nicht mehr losgelassen. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss diese Geschichte tatsächlich schreiben, weil mich diese Frage nicht loslässt. Wie funktioniert das und was bedeutet das? Und dann habe ich eben, wie gesagt, letzte Generation war gerade in den Medien, habe ich mich mit den Leuten getroffen, war vor Ort, war bei einigen Aktionen von denen, habe die interviewt. Und am Anfang dachte ich schreibe eben über die einfach. Es gibt ja da sehr junge Leute, die sich da wirklich aufarbeiten, aufreiben für die Sache. Und habe da lange hin und her geschrieben, so Probekapitel geschrieben. Und das hat alles nicht so ganz funktioniert, weil ich gemerkt habe, die sind so viel jünger als ich. Ich bin jetzt 40, die sind teilweise halb so alt wie ich. Ich kann da nicht so richtig gut über diese andere Generation schreiben, weil uns so viel Zeit trennt. Wir arbeiten zwar für die gleiche Sache oder wir interessieren uns für die gleiche Sache, nämlich Klimaschutz, aber die haben als junge Frauen einfach noch so viel andere Themen. Und bis ich die alle aufgearbeitet habe, habe ich einen eigenen Roman geschrieben, ohne das Klimaschutzthema überhaupt erwähnt zu haben. Und wenn ich das einfach ignoriere, dann werden die Figuren vollkommen beliebig und dann funktioniert das nicht. Und ich hatte während der Recherchezeit auch Tagebuch geführt und habe dann irgendwann gemerkt, okay, eigentlich ist es viel interessanter, was ich für Gefühle dabei hatte, für Erlebnisse, was das mit mir gemacht hat, diese ganze Recherche. Und bin dann über diesen Weg eigentlich zur Erkenntnis gelangt, ah, okay, ich muss also quasi aus dieser Warte schreiben und habe dann eben Parts per Million geschrieben, als eben diese Recherchereise einer Autorin, die dann in diese Szene reinkommt und dann diese Radikalisierung vollzieht. Und das Buch ist ziemlich hart geworden, weil das Thema einfach hart ist. Und ich glaube, dass wir eben viele verschiedene Arten brauchen, von der Zukunft zu erzählen, weil manche Leute können eben mit der Utopie nichts anfangen, aber ich hoffe, dass diese harte Realität, es ist echt keine Dystopie, es ist nicht eine schlimme Zukunft, es ist eine schlimme Gegenwart, dass Leute, die davon erfahren, selbst wenn sie vielleicht die wissenschaftlichen Fakten kennen, über eine Story anders berührt werden und einen anderen Zugang zu dem Thema finden. Und deshalb glaube ich eben, dass wir viele unterschiedliche Erzählweisen da brauchen.
Die Hauptfigur in Parts per Million, wie du schon gesagt hast, ist ein bisschen angelehnt an dich. Ich hoffe sehr, dass ab einem gewissen Punkt das Ganze nicht mehr autobiografisch ist.
Ja, klar.
Oder bin mir sogar ziemlich sicher. Also sie radikalisiert sich dann eben sehr, sehr stark und übt auch selber wirklich mit ihren Händen Gewalt aus. Und was denkst du, also du hast auch relativ tief beschrieben, wie es dieser Frau in ihrem Privatleben geht, mit ihren Kindern, mit ihrem Mann und so weiter. Was glaubst du, wie groß ist die Rolle, die dieses Privatleben dafür spielt, dass ein Mensch ja gewaltvoll wird?
Ja, total. Also das Privatleben, wie heißt es so schön, alles Private ist politisch, das Politische ist privat. Ich glaube, wir alle haben das in Corona ganz dolle erlebt, wie das Privatleben, was dann ja quasi anderthalb Jahre nur Privatleben stattfand, wie das jetzt unsere Gesellschaft prägt. Wir haben eine starke Vereinzelung, wir haben Kinder, die große Probleme in der Schule haben, wir haben da psychische Probleme, die von der Isolation übrig geblieben sind. Also ich hatte da gestern ein ganz interessantes Gespräch. Ich will gar nicht die Maßnahmen in Frage stellen oder die verurteilen. Also das eine sind die Maßnahmen, die sinnvoll waren, das andere sind die psychologischen Effekte, die davon übrig geblieben sind. Also selbst wenn es einen guten Grund gab, lange zu Hause zu bleiben, kannst du halt trotzdem davon Probleme zurückbekommen haben. Und so ist es auch mit Johanna, die ist sehr unglücklich in ihrer Ehe, ist da in so eine bildungsbürgerlich, vermeintlich gleichberechtigte, tatsächlich aber sehr abhängige Beziehung geraten und ist aber selber unfähig, sich da anständig zu kommunizieren und da rauszukommen. Also das ist auch eigentlich ein Problem. Sie externalisiert da ihre eigenen Probleme. Sie versucht quasi über diese Revolution gegen das System eigentlich ihre eigene, nicht verarbeitete, nicht stattgefundene Revolution zu machen. Also sie hat sich gegen ihren Mann nie emanzipiert und deshalb versucht sie sich jetzt gegen alle Welt zu emanzipieren. So ein bisschen. Und es ist natürlich auch, also auch diese Gewalt, die sie da tut, sie rechtfertigt das ja für sich selber und sagt, sie würde das für ihre Tochter tun. da würde ich als Tochter sagen, ja, herzlichen Dank, hast du mich überhaupt gefragt, ob ich das will. Also es sind so Projektionen, die diese Johanna macht, damit sie ihre Taten rechtfertigt, weil sie natürlich einerseits das als notwendig erachtet und meint, das sei der einzige Ausweg, andererseits aber das natürlich auch als Rechtfertigung benutzt, weil sie in anderen Teilen ihres Lebens nicht klarkommt.
Ja, also was mir auch ganz stark aufgefallen ist, ist diese Lebendigkeit, die du beschreibst, wie sie dann diese Taten einfach ausführt. Also dass sie merkt, irgendwie sie spürt so viel, auch wenn es vielleicht negativ ist und ihr natürlich auch in der Situation total Angst macht, dass sie irgendwie da mehr oder weniger fast auf diese Gewalt Lust bekommt. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Lust. Das ist irgendwie so eine Lebendigkeit. Und ich glaube, die fehlt uns einfach in unserer Gesellschaft total. Ja.
Ja, das sind natürlich einfach extreme Gefühle. Sie hat halt gelernt, alles unter Kontrolle zu haben. Es ist so quasi, das ist schön. Das ist so ein bisschen wie diese Phrase, die heutzutage in aller Munde liegt. Wenn irgendjemand was macht und der andere sich entschuldigt, sagt der eine, ach nee, alles gut. Kennst du sie ja. Früher hat man gesagt, kein Problem. Heute sagen alle, alles gut. Und diese Phrase ist ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft und beschreibt aber gleichzeitig so viel. Also wenn du mir auf den Fuß trittst und ich sage, nee, alles gut, ist das ja falsch, ist nicht alles gut. Es heißt einfach nur, kein Problem, mein Fuß schmerzt nicht so sehr, wie es sein könnte. Aber alles ist nicht gut, alles ist überhaupt nicht gut. Aber indem wir uns das ständig einreden, alles sei gut, werden viele große, kleine Probleme über einen Kamm geschert und gleichzeitig gedämpft. Und wir reden uns ein, dass alles in Ordnung wäre. Und das ist so der aktuelle Zustand der Gesellschaft. Es brodelt und brennt an allen Ecken und Enden. Und wir sitzen so wie dieses Meme, dieser eine Typ, der mit der Kaffeetasse in seinem brennenden Büro sitzt. Everything's alright. Alles gut, kein Problem. Und das sage ich auch meinen Kindern, die benutzen es auch dann. Ich sage, sag nicht, alles ist gut. Sag genau, was dein Problem ist und was kein Problem mehr ist. Benenne genau die Dinge, weil dann wirst du dir auch selbstbewusst über die Dinge, die schwierig laufen. Weil wenn du dir ständig selber erzählst, alles sei gut, hast du nach außen so eine Fassade und in deinem Inneren zerreißt dich. Genau, und so ist Johanna. Die ist so eine Alles-Gut-Frau, bis sie dann irgendwann nach 10 Jahren völlig explodiert und sagt, alles war schon immer scheiße. Und man fragt sich ja, Moment einmal, du hast doch mal gesagt, alles gut. Und das ist aber auch so, jetzt sind wir wieder zurück bei den Narrativen und bei den Stories. Das ist aber natürlich auch was uns Frauen erzählt wurde, was wir sein sollen. Wir sollen ja caring sein, wir sollen empathisch sein, wir sollen diplomatisch sein, versuchen Krisen und Konflikte nicht hysterisch hochzuspielen, sondern uns da unter Kontrolle halten, dass unsere Emotionen nicht mit uns durchgehen. Also dieser ganze Schmuh. Und das führt halt dazu, dass du so eine ganz gehaltene Persönlichkeit wirst, natürlich jetzt mit deiner Karriere und deinem Mann und deiner Familie und dem Haus Status produzieren musst und nach außen irgendwie wirken musst und eigentlich 1000 Fäden in der Hand halten musst und das so als Standard erwartet wird. Aber eigentlich alle Frauen, die ich so kenne, irgendwann ab 40 so, sagen, diese ganzen Anforderungen, das ist alles viel zu viel. Und warum machen wir das eigentlich? Warum lassen wir das zu? Und irgendwann platzt es halt. Und ich kenne viele jetzt gerade im künstlerischen Bereich, die halt gelernt haben, damit umzugehen und zu merken, wir müssen das verbalisieren, wir müssen das kommunizieren, wir müssen unsere Rechte einfordern, unsere Gefühle haben alle Berechtigung, das ist sinnvoll, wir müssen das tun. Und die das nicht tun, die kriegen dann entweder Depressionen, lassen sich scheiden, denken, das sei dann irgendwie der Grund. Manchmal ist es ja auch einfach ein schlimmer Partner. Ja, es ist jetzt natürlich sehr weit ausgeholt, also und psychologisiert. Also die Themen sind natürlich da nach wie vor die Klimakrise und es gibt gute Gründe zu demonstrieren und es gibt viele Gründe, mehr zu machen. Aber die Frage ist natürlich, warum Johanna das jetzt macht, als eigentlich eine Frau, die in so einem bürgerlichen Milieu eigentlich relativ sicher ist, ist eben, dass sie da ihre persönlichen Krisen einfach überhaupt nicht verarbeitet hat, in so einem Alles-Gut-System drin ist, auch meint, sich selber einredet, alles sei gut, in Wirklichkeit aber sehr viele Konflikte eigentlich hat, die sie einfach runtergeschluckt hat. Und für sie ist eben diese Radikalisierung auch ein Weg, ihre persönlichen Probleme nach außen zu tragen.
Ist dann für dich Parts per Million auch so ein Stück weit, wie soll ich sagen, innere Heilung, indem du aussprichst, was gerade für dich nicht in Ordnung ist? Oder indem du es sogar auf Papier bringst und in der Öffentlichkeit sagst?
Meinst du es, dass ich mein Privatleben nach außen trage? Nee, das nicht.
Nein, das habe ich nicht gemeint. Das habe ich nicht gemeint, sondern ich habe, weil du gesagt hast, dieses alles ist gut, ist was eben sehr, sehr schädlich für uns ist, weil wir da mit irgendwie so eine Schicht drüber legen und uns irgendwie so runterdämpfen und irgendwie alles irgendwie so ein Einheitsbrei wird irgendwie. Und indem du jetzt solche krassen Szenarien da praktisch öffentlich auf Papier gebracht hast, ist es für dich auch ein Weg gegen das, gegen dein persönliches Alles ist gut?
Ach so, ja, ich habe dieses Alles ist gut, habe ich abgelegt oder versuche eben dagegen anzugehen. Es ist, früher hieß es das ewige E. Ich kann ja eh nichts machen. Es ist eh alles, wie es immer war. Es wird schon nicht so schlimm. So. Also natürlich ist es für mich, das Schreiben, ich habe es ja vorhin gesagt, das ist für mich, ich bin da sehr politisch und das Schreiben war schon immer, hatte immer schon mit Macht zu tun und mit solchen Systemen, wie die funktionieren. Und dem ich jetzt in Pantopia eben gezeigt habe, wie es gut werden könnte, dachte ich mir, es wäre auch mal sinnvoll zu zeigen im Detail und auch in diesen kleinen Schritten, wie es schlecht werden könnte, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass uns das kurz bevorsteht. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie mir irgendwas aus den Fingern sauge, sondern das ist etwas, wenn du dir anguckst, wie die Bewegung aufgestellt ist, was da für persönliche Schicksale dranhängen, was da für eine Leidensbereitschaft dahinter steht. Und gleichzeitig, wenn du siehst, wie der Staat dagegen vorgeht, also ich rede jetzt explizit von Leuten der letzten Generation, die explizit friedlich sind, explizit gewaltfrei handeln wollen, dann siehst du aber trotzdem, da bleibt jetzt nicht mehr viel übrig. Wenn die jetzt als kriminelle Vereinigung gebrandmarkt werden, wie es ja der Münchner Staatsanwaltschaft vorhat die ganze Zeit, dann bleibt denen nichts mehr. Also was sollen, die sind da sehr tief drin in diesem Thema und thematisch, haben sie recht, thematisch wäre es notwendig, dass wir alle uns jeden Tag auf die Straße kleben. Weil das, was uns bevorsteht mit dem Klimawandel, wirklich so schrecklich und so überwältigend ist, wie es in keiner Radiosendung und in keiner öffentlichen Debatte besprochen wird. Also das war auch für mich krass, sich damit zu beschäftigen mit dem Thema. Und je mehr du dich dann beschäftigst, desto mehr gehen dir die Augen über. Und wenn du mit Leuten sprichst, die sich nicht mit der Klimakrise beschäftigen, dann wiegeln die alle ab. Ach, alles gut, wird schon nicht so schlimm. Und wenn du dich mit Leuten beschäftigst, gerade WissenschaftlerInnen, AktivistInnen, die noch tiefer drinstecken als ich, dann kriegst du Verzweiflung, Klimadepression und völlige, also Alternativlosigkeit mit. Und diese Alternativlosigkeit, das ist halt die Sache. Die Leute sind heute noch friedlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die, friedlich zu sein, weil das ihnen den Moral High Ground gibt, weil sie wissen, sie stehen auf der richtigen Seite der Geschichte. Sie möchten das und das ist ihre Methode. Aber das ist bei denen heute so und das sind halt bestimmte Leute. Und es gibt sicher auch Leute, die sagen, irgendwann reicht's mir. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sehe nach wie vor, dass die Welt kurz vorm Abgrund steht und niemand tut was und jetzt ergreife ich eben andere Maßnahmen. Und in meinem Buch habe ich das halt quasi schon ein bisschen vorgespult, um auch zu zeigen, wie leicht es ist, wie argumentativ leicht man es sich da machen kann, weil du sagst, das ist ja viel effektiver. Und auch mit wie wenigen Mitteln, also wenige Leute in kurzer Zeit mit wenig finanziellen Mitteln du erheblichen Schaden verursachen kannst. Und das habe ich eben durchgespielt und gezeigt, aber am Ende war es für mich halt auch, weil ich das ja aus dieser Ich-Perspektive der Johanna Strohmann durchgespielt habe, war es auch wichtig zu zeigen, was es mit den Leuten persönlich macht. Denn diese Gewaltanwendung, das geht ja nicht spurlos an dir vorüber, an den Menschen vorüber. Und sie kompensiert da eben diese privaten Dinge, die sie hatte. Sie externalisiert es in so eine Art, wie du schon gesagt hast, fast sexueller Lust, die sie da bei der Gewalt empfindet. In Wirklichkeit macht es sie aber sukzessive kaputt, weil es ihre anderen sozialen Beziehungen eigentlich ja zu ihrem Mann, zu ihrer Freundin und zu ihrer Tochter halt vollkommen zerstört und ihr Innerstes so erodiert. Aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern vom Schluss. Am Ende ist es aber dann quasi egal, was sie als persönlichen Schaden davon nimmt, wenn einmal dieser Weg beschritten worden ist, dann wird der weitergeführt. Dann wird das weitere Konsequenzen haben. Und diese Konsequenzen werden es nochmal schwieriger machen, für den Klimaschutz einzutreten. Also das ist ja das Perverse dran, dass quasi die Gewalt dazu führen wird, dass sich Leute, die eigentlich für Klimaschutz gewesen wären, einfach aus Opposition gegenüber so einer terroristischen Vereinigung, dann plötzlich wieder hinter diejenigen stellen, die Klimaschutz verhindern wollen. Also das ist das Blöde einfach, dass Gewalt am Ende zu noch mehr Problemen führt. Und das ist alles so eine sehr aussichtslose Situation. Und ich wollte das deshalb eben beschreiben, damit diejenigen, die jetzt Macht haben oder die jetzt sagen, ach, alles gut, alles wird schon nicht so schlimm, eventuell so ein neues Gefühl für die Situation kriegen und sagen, oh, vielleicht ist es doch schlimmer als gedacht. Jetzt wäre es vielleicht doch angebracht, ganz, ganz, ganz schnell Maßnahmen zu ergreifen.
Also ich habe selber bei mir beim Lesen, also ich weiß das alles, weil ich habe sehr viel auch mit Menschen zu tun, die sich sehr intensiv und auch sehr wissenschaftlich mit dem Thema Klimawandel, Umweltverschmutzung und so befassen. Und trotzdem habe ich mich immer wieder dabei beobachtet, wie in mir wie so ein bisschen so ein Gedanke angesprungen ist, ach, das ist jetzt aber doch ein bisschen übertrieben. Also so aus diesem Selbstschutz heraus. Ich habe es bemerkt, ich habe aber auch für mich keine Lösung gefunden, ehrlich gesagt, wie ich sonst damit umgehen kann, als es einfach von mir zu schieben. Also ganz besonders im Alltag ist einfach von mir zu schieben und einfach das zu tun, was ich eben beeinflussen kann. Also in meinem Garten was für die Insekten anzupflanzen und sowas, das kann ich beeinflussen und alles andere funktioniert eben. Ja, also kann ich im Moment gerade nicht beeinflussen. Deswegen ist es für mich auch die einzige Lösung, das irgendwie von mir zu schieben. Wie gehst du denn da persönlich in deinem Alltag damit um, nachdem du dich ja jetzt da über Jahre hinweg so intensiv damit auseinandergesetzt hast?
Ich schiebe da auch ganz viel von mir. Das funktioniert wirklich ab einem gewissen Punkt über Verdrängung. Ich lese mir einige Artikel nicht mehr durch. Ich höre mir einige Nachrichtensendungen zum Thema nicht mehr an, weil ich weiß, danach bin ich wieder völlig deprimiert. Also das ist tatsächlich ein Mechanismus, der funktioniert. Es ist aber auch so, du kannst ja auch nicht ständig agitiert sein. Du kannst nicht jeden Tag, ich bin jetzt Aktivist, ich gehe jetzt auf die Straße. Also es funktioniert irgendwie nicht. Wir haben ja noch einen Alltag, wir haben ja ein normales Familienleben. Das muss ja, der Beruf geht ja auch weiter. Also Johanna in dem Buch macht das, indem sie quasi ihren kompletten Alltag hinter sich lässt. Aber ich bin Autorin und ich möchte gerne mit meiner Literatur einen Beitrag dafür leisten, dass die Welt besser wird. Aber ich bin da auch realistisch. Das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich passieren, sondern wie ich gesagt habe, viele Geschichten, viele verschiedene Schritte, viele Arten und Weisen, eventuell was zu tun. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man so aktivistisch unterwegs ist, habe ich auch viele getroffen, die möchten eben, die haben so ein Bedürfnis, die Welt zu verbessern. Und dann kann es gar nicht schnell genug gehen und dann wird man sehr schnell unzufrieden, wenn diese kleinen Schritte halt nicht kommen. Und eventuell müssen wir uns unserer Werkzeuge bewusst sein und sagen, okay, ich bin halt die Person, die sich um die Literatur kümmert und ich bin die Person, die sich in Kommunalpolitik um grüne Politik kümmert. Du bist eine Person, die macht einen Podcast und versucht so, die Leute zu informieren. Jemand anders ist jemand, der viel auf Demos unterwegs ist und informiert. Also wir können nicht alle alles machen, sondern jeder muss sich quasi seine Werkzeuge suchen und seine Art und Weise suchen, wie er die Welt ein bisschen besser machen kann.
Was ja wunderbar zu diesem Podcast passt, weil das genau meine Botschaft ist, dass es einfach 1000 verschiedene Wege gibt und dass es vor allen Dingen auch 1000 verschiedene Wege braucht, um das Ganze irgendwie doch noch zu drehen. Also du hast jetzt mit Pantopia ein total gutes Gefühl in mir erzeugt, als ich es gelesen habe. Und du hast mir auch gesagt, du hast selber dieses Gefühl gehabt. Und bei Parts per Million war es genau das Gegenteil. Also ich habe dir es geschrieben und du warst ganz begeistert von dem Zitat. Ja. Ich konnte nicht aufhören zu lesen und habe mir gleichzeitig die ganze Zeit gewünscht, dass ich niemals angefangen hätte, dieses Buch zu lesen. Und auch da hast du gesagt, dir ging es ähnlich. Also du hast dieses total positive Gefühl in dir gehabt beim Schreiben von Pantopia und dieses total negative beim Schreiben von Parts per Million. Was ist denn dein Gefühl, wenn du einfach nur du bist? Also jetzt nicht die Autorin Theresa Hanik, sondern einfach du bist. Hast du eher dieses positive Gefühl in dir oder eher die Verzweiflung?
Nee, ich bin eigentlich ein ziemlich ausgeglichener und eigentlich auch positiver Mensch. Und alles, was mich irgendwie zu sehr bewegt, packe ich dann in irgendwelche Geschichten rein. Und es ist einfach so, also ich meine, positive Geschichten zu schreiben, macht doch einfach mehr Spaß. Macht mir mehr Spaß, macht den LeserInnen mehr Spaß. Und ich rede da auch ganz viel drüber, dass wir eben mehr Utopien brauchen, um so ein positives Gefühl zu haben. Ich bin da auch weiterhin davon überzeugt, wir brauchen mehr davon. Und wie gesagt, ich werde jetzt auch da mit meiner kleinen Utopie im Kleinformat, ich werde jetzt auch weitermachen damit. Ich glaube, also Parts per Million war einfach notwendig zu schreiben. Das brauchen wir einfach. Das ist auch ein Pflock, der da eingeschlagen ist. Da komme ich auch nicht mehr drum rum. Da kommen auch meine LeserInnen nicht mehr drum rum, wenn die dann meine Bücher lesen wollen, sich damit zu beschäftigen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es sinnvoll, sich Methoden zu überlegen, wie wir die Welt besser machen, als nur davor zu warnen, was alles Schlimmes ist. Weil das Warnen übernehmen die Nachrichten ja sowieso schon. Es ist halt nur die Frage, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Und ich möchte da einfach weiterhin auf einem hoffnungsvollen Fuß irgendwie enden und sagen, lasst uns einfach weiter versuchen, das zu machen. Denn die Alternative, es gibt ja gar keine Alternative. Also aufgeben und sich irgendwie zum Sterben hinlegen, will ja eh keiner. Dann lasst uns halt wenigstens versuchen, das bisschen Kraft und das bisschen Macht und das bisschen Engagement, was wir irgendwie noch zusammenkratzen können am Ende des Tages, das positiv zu nutzen und zu schauen, dass wir die Welt irgendwie zu einem besseren Ort machen.
Stopp, bitte schalte dein Handy jetzt nicht gleich aus, sondern geh erstmal in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du die Links zu diesem wundervollen Gespräch. Du findest dann natürlich die Links zu den beiden Büchern, über die wir gesprochen haben, und auch Links dazu, wie du dich mit Theresa in Verbindung bringen kannst. Und natürlich den Link, ganz wichtig, wie du dich mit der starken KI Einback aus dem Buch Pantopia unterhalten kannst. Also ich kann es sehr empfehlen, schau da rein. Und es gibt noch was Wichtiges in der Podcast-Beschreibung, denn vielleicht hast du dir jetzt gedacht, ja, es ist ja ganz schön, dass es vielleicht möglich wäre, dass so eine starke KI unsere Welt rettet, aber dass es wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll ist, da jetzt drauf zu warten, sondern wirklich selber was zu bewegen. Und auch das, dieses selber was bewegen, wird natürlich durch künstliche Intelligenz, wenn wir diese einfach als Werkzeug für uns nutzen, viel einfacher. Und ja, genau das zeige ich mit meinem Unternehmen TerraMind. Und wie das genau aussieht, dazu wird es am 15. Oktober einen Infoabend geben. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du da reinschaust. Da erzähle ich nochmal mehr drüber, warum ich es für so entscheidend wichtig halte oder fast schon für eine Pflicht halte für Menschen, die ja eine Mission für eine lebenswerte Zukunft haben, dass sie das Werkzeug KI nutzen, und ich zeige auch, wie ich dich dabei unterstützen kann. Weitere Infos und den Link zu dem Infoabend bekommst du in einer extra dafür gegründeten WhatsApp-Gruppe. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Also wenn du dann einfach in diese WhatsApp-Gruppe reinkommst, dann erfährst du alles Weitere und bekommst auch den Link zum Zoom-Raum, wo dann die Infoveranstaltung stattfindet. Also schau in die Podcast-Beschreibung und geh entweder über den QR-Code oder den Link in die WhatsApp-Gruppe, und dann sehen wir uns da. Nächsten Freitag gibt es hier in Grüner geht immer, gesünder und smarter auch wieder ein super, super berührendes und inspirierendes Gespräch. Nämlich mit der lieben Rabea Schürmann, die ein ganz beeindruckendes Projekt auf die Beine gestellt hat und sich seit einiger Zeit dabei auch von künstlicher Intelligenz unterstützen lässt übrigens. Ich empfehle dir sehr reinzuhören. Es ist wirklich ein super berührendes und inspirierendes Gespräch geworden. Ich freue mich auf dich.